herzliches Hallo zur 21. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es sind liegt eine aufregende Woche hinter der Fortuna. Generell ist da gerade relativ viel los im Fußball und im öffentlichen Leben allgemein. Und darüber wollen wir mal wieder in der gewohnten Viererrunde heute sprechen mit dem Jan aus München.
Hallo zusammen.
Dem Tim aus Berlin.
Guten Tag.
Dem Moritz aus Köln.
Hallo, ich muss direkt dazu sagen, ich bin nicht in Köln, sondern in Recklinghausen. Also es ist nochmal wo ganz anders. Und deswegen nur mit Handy zugeschaltet und ich hoffe, die Qualität ist ausreichend und die anderen Restaurantgäste stören hier nicht.
Das war für Ordnung sorgen.
Ja. Ja, ich denke, so wie das im Augenblick klingt, ist es auf jeden Fall ausreichend.
Ja, und die kommen noch.
Ja,
dann, noch ist keiner da.
Ja, wollen wir mal anfangen. Ich bin der Lukas, ich bin mal wieder aus Granada in Nicaragua zugeschaltet. Und ja, zunächst mal die Frage an euch, wie viel öffentliches Leben ist denn überhaupt noch so übrig? Also ich bin ja hier eher unbeleckt vom Coronavirus, angeblich ist er hier noch nicht angekommen. Ja, vielleicht schieben wir das Thema ein bisschen nach hinten und reden lieber über erfreulichere Sachen, nämlich den Fußball. Und da kommen wir vielleicht direkt zur schlimmsten Woche, an die ich mich zumindest in den letzten Jahren so als Fortuna-Fan allgemein erinnern kann. Auf das grauenvolle 3:3 gegen Hertha erfolgte ein Pokal aus in Saarbrücken und ein 1:1 in Mainz, was man sich wahrscheinlich auch noch länger erinnern wird. Aber ja, gehen wir mal chronologisch vor und starten mit dem Saarbrücken-Spiel. Wo habt ihr das Spiel verfolgt? Wahrscheinlich hatten wir ja schon vorher geklärt, keiner von euch im Stadion, sondern wir waren irgendwie alle am Fernseher, wenn überhaupt.
Ja, ich musste ja zum Glück arbeiten, sonst wäre ich tatsächlich nach Saarbrücken gefahren. Das hat mir einiges erspart auf jeden Fall. Also ich habe es nicht gesehen.
Ja, ich habe es zu Hause gesehen. War unter der Woche irgendwie drumherum noch viel zu tun und Fortuna-Kneipe ist nicht um die Ecke, außerdem hat mir da der Freitag auch gereicht.
Ja, ich hatte auch erschwerte Bedingungen, ich hatte noch einen Termin um 6 und habe dann erst nach Minute 15 bin ich eingestiegen und ich konnte auch nur bis Minute, letzte Notiz, die ich mir gemacht habe, ist, Hennings verschießt Elfmeter, scheiße. Dann musste ich auch los, weil ich selber Fußball spiele Dienstagabends. Und wenn ich nicht hingegangen wäre, weil so wenig Leute da waren, hätten alle quasi verzichten müssen. Und dann habe ich mich halbwegs solidarisch gezeigt, selber Fußball gespielt und damit, also der Schweiß tropfte auf das Handy, man konnte da kaum noch drauf tipsen und ich habe geguckt, wie jetzt dieses scheiß Elfmeterschießen ausgeht. Ja gut, wenigstens konnte ich dann halt ein bisschen schlechte Laune auf dem Feld lassen.
Ja, gesunde Aggressivität.
Ja. Ich wollte gerade sagen, hast du ein paar Mitspieler umgesetzt.
Nee, da fehlte mir leider nicht. Hätte ich halt hinterherlaufen müssen, dann hätte ich nicht mehr geschafft. Hätte mehr geschimpft vielleicht.
Ach, sehr gut. Ja, ich habe hier auch mal wieder ganz stilecht wie jede Woche irgendwie im Café schauen können, kurz bevor meine Arbeitsschicht losging. Die ging dann halt los in der 112. Minute ungefähr. Und, ja, was aber irgendwie auch, also ich ganz ehrlich, ich bin mit relativ wenig Hoffnung halt irgendwie dann irgendwie auch arbeiten gegangen und war dann irgendwie auch nicht mehr wirklich enttäuscht, sondern irgendwie wirklich nur, ja. Ich habe das wirklich eher versteinert irgendwie nur noch wahrgenommen, dass ich dann irgendwann, als ich dann irgendwann mal aufs Handy gucke, dass sie diesen Elfmeterschießen dann halt auch verloren haben, aber das hatte sich ja dann irgendwie wirklich angedeutet. Ich meine, es gab ja auch Leute, die das ja sogar schon vor dem Spiel vorausgesagt haben. Ich hatte ja, um mich dann nochmal kurz zu loben, ich hatte ja sowohl Ergebnis richtig getippt, als auch das Ausscheiden
im Elfmeterschießen. Ja. Dann führst also du jetzt die DFB-Pokal-Tippliste an, als ersten offiziellen Tipp.
Ja. Da bin ich auch mal gespannt, ob da noch jemand gefährlich werden kann.
Okay, kommen wir mal zum Spiel. Ne?
Ja.
Also Aufstellung kurz.
Ja, was mir eine erfreuliche Nachricht gab es ja auf jeden Fall, die dann auf jeden Fall, ja, vielleicht wird das sogar noch wichtig im Laufe der Saison. Michael Rensing saß mal wieder auf der Bank. Das war ja sehr lange her. Naja, gut, aber das hat mich auf jeden Fall gefreut, weil irgendwie die Verletzung, die er hatte, war ja auf jeden Fall irgendwie auch, glaube ich, keine besonders leichte. Und sonst war irgendwie mein Gedanke bei der Aufstellung, mein erster Gedanke war so ein bisschen, dass halt Rösler so ein bisschen zum Funkelfußball zurückkehren wollte.
Woran machst du das fest?
Ja, also Jean Zimmer auf rechts außen ist ja irgendwie dann auch die eher die defensivere Variante. Also auf jeden Fall, also glaube ich, von dem sind wirklich, also hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, gegen einen tiefstehenden Gegner zu bringen, wobei es natürlich schon auch Sinn macht, vielleicht dann Zimmermann mal eine Pause zu geben, aber
ich glaube, das war eher das.
Ja, absolut richtig, aber trotzdem, dass man dann halt dadurch eigentlich fast erwarten konnte, dass halt dann auf der rechten Seite keine Akzente entstehen würden, war ja dann so ein bisschen vorprogrammiert und dann halt mit Boczek und Morales halt zwei körperlich starke Spieler in der Mitte zu bringen, die aber halt beide auch wirklich dann ihre, also keine, nicht gerade für ihre kreativen Momente irgendwie bekannt sind. Für mich auf jeden Fall erstmal darauf hingedeutet, dass man ganz, ganz stark den Fokus auf Sicherheit legen wollte.
Ja, aber dann würde ich sagen, warum spielt
anders gesehen.
Ja, ich sehe das auch ein bisschen anders. Warum spielt dann nämlich also Kevin Ofori? Weil der ist ja genau der Spieler, der eben
nicht der Sicherheitsmann
ist. Ja, aber nicht der Sicherheitsmann ist, aber auch wenn du halt hoch, also wenn du viel Ballbesitz hast, derjenige, der halt auch mal gegen eine Mannschaft, die sich reinbunkert, was kreieren kann.
Das muss sich ja nicht ausschließen. Also das nur weil man halt irgendwie 7 defensive Spieler aufstellt, muss es ja nicht halten, dass man nicht irgendwie auch dann ganz vorne vielleicht jemanden. Also das war vielleicht, also es war meines Erachtens ja auch so ein bisschen die Idee und genau so hat der Fortuna dann eigentlich auch gespielt, ne? Irgendwie Sicherheitsfußball, sofern es irgendwie ging und vorne musste Ofori halt immer viele Leute ausdribbeln und dann halt links vorbeischießen. Also das ist ja bestimmt mindestens 10-12 Mal vorgekommen. Genau, das war ja anscheinend der Plan, oder zumindest hat man diesen Plan letztendlich dann ja auch genauso umgesetzt.
Ja, also meine ersten Gedanken, um es ganz kurz zu machen, waren, dass Spieler, die sonst eigentlich alle Minuten gemacht haben, zumindest seitdem Rösler da ist, ein bisschen Pause bekommen haben, und das konnte ich irgendwie auch nachvollziehen, und für mich war es nicht Fokus auf Defensive, für mich war die Aufstellung Fokus auf die Liga. Und das fand ich okay.
Und ich dachte auch so ein bisschen bei Boczek und Morales, dass es halt, dass er da so ein bisschen davon ausgeht, dass Saarbrücken halt nicht viel mehr machen wird, als halt alles raushauen und kämpfen. Und dann hast du da zwei, die da durchaus gegenhalten können. So. Weniger als zum Beispiel vielleicht, ja, weiß ich nicht, Stöger, der dann da blockiert wird. So.
Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, rein statistisch, wir kommen dann vielleicht nochmal dazu, wie das am Ende ausgesehen hat. In Sachen Torschüsse und nur hinten reinstellen, war es ja ganz und gar nicht so. Also am Ende stehen da 36-9 Torschüsse für Fortuna.
Ja, also vielleicht musst du Lou das nochmal wissen, ich habe es auch noch nicht so richtig ganz verstanden. Aber ich finde auch, Jean Zimmer ist doch kein defensive Wahl. Also man hat halt krass gesehen, wie besser Zimmermann ist und was der diesem Fortuna-Spiel halt gibt und wie wichtig er ist, was eben Zimmer nicht schafft. Aber ich fand das jetzt keine total, ja, ich verstehe schon den Gedanken, aber so wie das Spiel dann gelaufen ist.
Ja, bei Zimmer habe ich das halt auch irgendwie nicht so besonders gut ausgedrückt. Ich habe da so ein bisschen vielleicht 2 Punkte vermengt irgendwie. Bei Zimmer, mir ging es, glaube ich, halt also eher darum, dass einfach durch die Aufstellung von Zimmer klar war, dass halt über rechts keine offensiven Akzente kommen würden, weil es einfach ein Spieler ist, der hat seine offensiven Stärken nur, wenn er halt Platz vor sich hat, und es war klar, dass er den nicht haben würde. Also damit hast du ja eigentlich die rechte Seite mehr oder weniger. Ja, ich meine, die andere Frage ist halt auch, du musst natürlich irgendwie auch Zimmermann mal irgendwie eine Chance geben, und wenn du es halt in dem Spiel gegen den Viertligisten halt nicht machst, so wann machst du es dann? Du musst ja dann eigentlich auch von John Zimmer, der halt nun mal einfach Rechtsverteidiger in einem Erstligakader ist, halt irgendwie dann auch erwarten, dass dann vielleicht trotzdem halt einfach ein bisschen mehr kommt, aber kommt dann halt nicht.
Ja.
Und das halt irgendwie dann eben leider halt auch so ein bisschen mit Ansage. Ja, ansonsten gibt es sonst noch irgendwas, was euch überrascht hat? Ansonsten waren, glaube ich, dann irgendwie auch die Wechsel wie Zanka in der Mitte vor Hoffmann. Halt einfach ein Wechsel, der absolut Sinn gemacht hat, irgendwie, um halt irgendwie Hoffmann mal eine Chance zu geben, um halt irgendwie dem Zanka, der sehr, sehr nah dran ist an der ersten Elf, dann irgendwie mal eine Chance zu geben. Und anstatt den ansonsten arrivierten Kräften ist ja dann eigentlich nur Ofori aufgestellt worden. Das hatten wir ja auch schon so ein bisschen erwartet. Und auch da muss man ja sagen, es denkt sich ja einfach auch sonst niemand derartig auf, dass man das irgendwie nicht absolut verteidigen könnte.
Ich finde, wir müssen jetzt vielleicht nicht immer durch das ganze Spiel gehen, aber nee. An Kevin Ofori, wenn ich mir so das durchgelesen habe auf Twitter, was mir dann da reingespült worden ist, da haben sich ja die Geister so ein bisschen geschieden, weil einige ihn doch kritischer gesehen haben, als ich das jetzt während des Spiels getan habe. Was denn euer Eindruck gewesen von Ofori über die 105 Minuten, die er gespielt hat in diesem Spiel?
Also ich sag mal, ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der im Prinzip für das gesamte Spiel zählt an einer Stelle. Er probiert viel, sieht aber manchmal noch unglücklich aus. Und ich finde, das fasst es zusammen. Also er war sehr bemüht, er hat einen weiten Aktionsradius gehabt, teilweise auch die Bälle aus dem tiefsten Mittelfeld geholt. Aber hat halt auch schon ziemlich viel, sag ich mal, Schüsse aus der zweiten Reihe weit verzogen. Und deshalb, also er hat viel probiert, aber ich fand das auch, ja, ist noch nicht so weit. Ist möglicherweise in der Zukunft ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Momentan sehe ich nicht.
Wie hat sich das denn gestaltet? Ich habe es ja nicht gesehen, aber wie hat sich denn das Angriffsspiel dann gestaltet? Also ich schätze mal nicht mit langen Bällen auf Ofori, das war ja wahrscheinlich eher nicht so der Plan, aber also ist eher wieder flach gelaufen oder über hohe Bälle. Ich finde, da ist ja irgendwie auch so ein bisschen, hat sich ja schon so ein bisschen verändert, dass jetzt in den letzten Zeiten ein bisschen mehr wieder mit hohen Bällen gearbeitet wird, seit Kenan Karaman da ist.
Hohe Bälle gab es halt eigentlich kaum, weil es hat sich natürlich, also wie erwartet, hat sich dann halt einfach Saarbrücken in diese Handballstellung halt irgendwie zurückgezogen und dann hast du halt hast du dir halt die Bälle zugespielt, was auch eigentlich gar nicht, also du bist halt, die haben vor allem das Zentrum komplett zugemacht und dann ging es halt einfach immer über die Flügel und dann hat Fortuna halt versucht mit Morales und Botzek in der Zentrale halt diese Handballaufstellung halt auseinander zu spielen und ja, das hat natürlich einfach nicht so gut funktioniert, was natürlich irgendwie auch zu erwarten war, was wahrscheinlich auch bei wenn jetzt Berisha gespielt hätte, vielleicht auch nicht besonders viel anders ausgesehen hätte, glaube ich eigentlich auch nicht. Und man hat dann einfach immer irgendwann den Ball so im rechten Halbraum zu Ofori bekommen, der hat dann halt drei Spieler ausgespielt und dann aus 20 Metern abgeschlossen, so.
Es gab
es auch also immer wieder geschafft, mal richtig gute Chancen rauszuspielen. Richtig. Da gab es dann auch zwei, dreimal welche. Wenn du die halt machst, so, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich an dem Tag als Sieger vom Feld gehst. Aber ja, letztendlich hast du die halt nicht gemacht und dir dann halt irgendwann den einen Konter halt gefangen.
Ja, man muss halt auch echt sehen, dass manchmal ja nach so einem Elfmeterschießen, ich meine, dieses Elfmeterschießen war speziell, so ein Torwart dann zum absoluten Helden hochgejubelt wird, obwohl man halt als Torwart das auch in so einem Elfmeterschießen ganz gut kann. Aber in diesem Fall finde ich, ist es vollkommen berechtigt, weil dieser Batz, oder wie der heißt, ich glaube Batz ist sein Name, hat auch während des Spiels schon echt gute Dinger, die auf den Kasten kamen, rausgeholt. So. Und nicht nur den Elfmeter während des Spiels, sondern ja, auch vorher schon. Also da, ich sag mal, da hätte Ofori zum Beispiel, nachdem es 1-0 steht, den einen Schuss, der dann leicht abgefälscht aufs Tor kommt, da hätte auch gut das 1-1 schon fallen können. Aber da hält er halt dann überragend. Und deshalb, ich sag mal, Ofori hat, glaube ich, von den ganzen Torschüssen, die da in der Statistik stehen, ziemlich viele gemacht und oft gingen die halt sehr weit vorbei. Aber ich sag mal, wenn es für Ofori glücklich läuft und deshalb Licht und Schatten bei ihm, dann macht er halt auch die entscheidenden Tore an dem Tag so.
Ja, also er hat 7 Torschüsse und auch 3 Torschussvorlagen. Und ich fand auch, also.
Das ist ja schon stark.
Ich verstehe halt, und ich finde, Rösler sagt, wenn er über Euphorie spricht, immer, hat er immer den Eindruck, dass er, ob er. Also ich finde, ich habe das Gefühl, dass der den irgendwie gut ranführt. Und er hat, also Rösler hat ja auch vor der eine Pressekonferenz von Mainz gesagt, dass Euphorie seiner Meinung nach der beste Spieler auf dem Platz war. Das kann natürlich auch sein, dass er eben den Jungen nochmal ein Extralob mitgeben will. Aber wenn was ging, dann häufig unter seiner Beteiligung. Und das und ich finde halt auch, er hat halt, das, wie Tim das sagt, er hat noch eine sehr ausbaufähige Entscheidungsfindung. Also er macht, sieht häufig den freistehenden Mitspieler nicht, bleibt vielleicht in den einen Kringel zu lang am Ball. Aber ich habe das Gefühl, dass Rösler ihn das auch ein bisschen auch machen lässt, weil er halt weiß, wenn er noch ein bisschen daran dreht, aber weiterhin diese Freiheit im Kopf behält, dass er eben nochmal das Risiko geht, in den Zweikampf zu gehen, das ist ja etwas, diese, Mehmet Scholl würde ja sagen, genau solche Spieler braucht man. Ja? Also nicht mehr diese Roboter, die halt perfekte Systeme abkacken können, sondern auch mal einer, der halt völlig querläuft und was macht, womit keiner rechnet. Und das ist halt, wenn das für Fortuna einer ist, dann ist es Kevin Euphorie. Und deshalb finde ich das auch irgendwie, ja, es ist frustrierend, das fand ich auch hin und wieder, wo ich dachte, Junge, jetzt spielt ihn doch ab. Aber, und was ich interessant fand, also der Wechsel zur Halbzeit, bevor wir vielleicht nochmal auf das 1-0 kommen, aber dann mit Kenan Karaman, also Karaman entwickelt sich ja zu so einem neuen Lieblingsspieler von mir, weil der irgendwie bei all dem, was er auch nicht kann, dieser Mannschaft doch was gibt und was sonst da vorne keiner hat. Also der kann halt Bälle halten oder auch mal einen Ball ablegen, wenn er ihn im 16er bekommt. Das war in der zweiten Halbzeit dann der stärker der Fall. Wenn man ihn flach anspielt im 16er, das ist natürlich immer ein Risiko, aber man kann ihn anspielen und er kann sich auch erstmal durchsetzen. Also ich finde das irgendwie was ich gar nicht so schlecht finde.
Schon ein bisschen überraschend auch, oder?
Ja.
Das ist ein komplett neuer Spieler. Also das ist echt der Bahnbrechende. Der ist auf einem ganz anderen Niveau als letzte Saison und auch als Saisonanfang. Ich bin auch absolut begeistert. Für mich gerade einer der absoluten zentralen Spieler. Also da, wo es gar keine Diskussion eigentlich gibt, ob man den aufstellen muss.
Ja, also ich muss sagen, Wer mir das gesagt hätte, ja, vor ein paar Wochen, ja, da wenn der Karaman erst
der mal. Der Karaman kommt ja noch.
Ja, genau. Hätte ich auch gedacht, ja, okay. Und weiter. Ja. Aber ja, er hat sich bisher bewiesen und ich sag mal, wir hatten es, glaube ich, irgendwann in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, dass er ja im letzten Jahr auch mal so ein Spiel dabei hatte oder zwei und dann kam wieder ganz schwache, wo er dann gut war. Aber der hat jetzt schon 2, 3, 4 Spiele hintereinander wirklich eine gute Leistung gebracht, das stimmt schon.
Ja, nichtsdestoweniger hat die Fortuna halt nicht gewonnen, wo wir jetzt so viel Positives gesagt haben. Man hatte doch das Tor nicht gemacht und eben auch eins kassiert in der ersten Halbzeit und das war schon speziell schlecht, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, ich sag mal, Vorarbeit von einem Spieler, den wir hier in Düsseldorf auch noch kennen. Und Kians, wie spricht man das richtig aus?
Weiß ich, was ist der Kubaner? Kubano-Kanadier?
Ja, der ist Kanado-Kubaner, würde man sagen. Ah, ja. Kanadier mit kubanischen Wurzeln. So. Deshalb, egal wie man ihn ausspricht, auf der linken Seite ist halt der Torschütze Jänicke, heißt er, glaube ich, komplett frei. Mhm. Und generell hat man, finde ich, auch öfters gesehen, und das ist so, wenn wir jetzt auf das Tor eingehen, ein Paradebeispiel dafür, dass diese überfallartigen Konter, ich fand, dass die Hintermannschaft von Düsseldorf da oft überfordert aussah und einmal habe ich mir auch aufgeschrieben, Mann, sieht Bozek da alt aus, also auch langsamer.
Das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, den ich halt meinte, warum, also dass ich es halt interessant fand, halt irgendwie mit Morales und Bozek halt einfach zwei aufzustellen, wo wahrscheinlich der Gedanke halt hinter war, es wird ein harter Pokalfight, man braucht halt Leute, die da richtig übel dagegen halten, die halt alle Kopfballduelle gewinnen, wenn halt der Ball weit nach vorne geschlagen wird. Aber wenn es halt erstmal in die Laufduelle geht, haben die halt keine Chance. Mhm. So, und ja, das, deswegen war dann halt einfach nach diesem einen Ballverlust da, wo auch irgendwie Suttner ziemlich relativ unmotiviert halt irgendwie den Ball halt dann irgendwie verliert, ist dann halt einfach Fortuna halt komplett blank. Und Suttner nimmt dann halt eben auch das Foul nicht, wobei er da wahrscheinlich eine relativ kurze Reaktionszeit hat, aber er kann das Foul auf jeden Fall auch nehmen. Und danach ist es halt Kevin Stöger, der das Foul nehmen muss. Also, wo ich mich halt auch frage, es ist halt, keine Ahnung, die 35. Minute in einem Pokalspiel bei einem Viertligisten, wie viele Konter werden die gegen dich fahren, wo du dir irgendwie dann denkst, okay, vielleicht nehme ich jetzt die gelbe Karte nicht, um die halt mir später im Spiel vielleicht noch holen zu können. Die fahren vielleicht vier richtig gute Konter, wo du Gefahr läufst, dir gelb zu holen. Das Foul muss Stöger nehmen, das muss er nehmen.
Und wenn er es nicht nimmt, dann muss er in dem Moment halt, aber ist die Frage, ob er ihn da sieht, raus zu dem außen mitlaufenden Spieler. Ja. Die stehen da um Fries irgendwie zu viert rum. und dann kommt der Ball halt auch natürlich perfekt darüber.
Der durch die Mitte laufen kann und irgendwie kriegen die überhaupt keinen Zugriff drauf. Vielleicht kommen wir danach nochmal zu, aber dieses Tor von Mainz, ganz groß Vorausschau, da habe ich halt irgendwie so ein paar Flashbacks gehabt von diesem 1-0, ne? Also so ein Spieler, der halt mit Tempo durchs Mittelfeld zieht und alle schauen zu, das kam mir irgendwie bekannt vor von Dienstag. Aber gut, dann steht es 1-0 und dann haben sie ja jede Menge Chancen, das auch noch wieder gut zu machen. Wir müssen jetzt auch nicht auf jeder Einzelne eingehen, aber die Torschussstatistik war ja entsprechend.
Ah, aber trotzdem steht hier immer wieder bei mir, Saarbrücken bleibt gefährlich bei Kontern. Ja. Gefährlicher Konter Saarbrücken, gut pariert von Kastenmeier. Und dann auch irgendwo mein Kommentar zu Mann sieht Botzek da langsam aus. Also ich sag mal, irgendwann auch so Mitte der zweiten Halbzeit, so rund um die 60. habe ich mir nochmal aufgeschrieben, kaum noch Mittelfeldspiel. Mhm. Es geht hin und her. Das war so ein offener Schlagabtausch, aber wo man wirklich auch keinen Klassenunterschied dann irgendwann mehr gesehen hat.
Ja, ich meine, hinten reinstellen oder halt dann kontern, das macht Saarbrücken ja auch wohl ganz gut und das kann halt, glaube ich, auch fast jede Mannschaft so, gegen die du im Pokal spielst. Mhm. Da musst du halt die Wege finden, das zu umgehen. Die hat die Fortuna
nicht gefunden.
Ja, wenig gefunden. Es gab ja durchaus die Gelegenheiten, inklusive Elfmeter und dann das Tor in der letzten Minute. Was ich mir gedacht habe, es war dann ja viel zu lesen von Debakel und peinlich und so. Ich verstehe halt diesen Unmut und klar hat die Fortuna da halt echt unnötig eine historische Chance vertan, aber wenn ich euch jetzt fragen würde, wenn dieses Spiel 10-mal gespielt werden würde, wie häufig würde die Fortuna in 90 Minuten eigentlich gewinnen? Mhm. Also wenn ihr jetzt mal sagen, von so und so, von 10 Spielen gewinnt die Fortuna mit der Aufstellung wie oft würde die Fortuna dieses Spiel dann gewinnen?
Ja, wahrscheinlich 8-mal oder so, aber hat er auch nicht. Und es passt ja irgendwie auch so ein bisschen dazu, wie ansonsten gerade so alle Spiele irgendwie laufen. Ja, also ich hätte mal eine Frage an euch, wie hat euch Thomas Kastenmeier gefallen in dem Spiel? Weil irgendwie alleine durch die Fehler, die er irgendwie gemacht hat, hätte man ja bestimmt noch drei weitere Gegentore fressen können. Also da war ich echt ein bisschen schockiert, was ihm da für Fehler unterlaufen sind. Davon halt irgendwie auch zwei alleine. Mit krassen Abspielfehlern, wobei eigentlich immer gesagt wurde, gut, der hat vielleicht noch ein bisschen so seine Schwächen in der Strafraumbeherrschung vor allen Dingen, aber irgendwie auch auf der Linie ist er noch kein Bundesliga-Torwart, also das war so das, was gesagt wurde, als er im Sommer geholt wurde. Oder noch kein Profi-Torwart, glaube ich, wurde sogar gesagt, aber halt mit dem Fuß ist er halt irgendwie schon auf ganz, ganz hohem Niveau, ganz klasse und ja, also besser als Renting ist er da auf jeden Fall bisher, aber ansonsten ist mir da jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass er da so unglaublich stark ist. Und gerade in dem Spiel, ja, wie gesagt, das hätte er locker 2-3 Tore verschulden können, oder?
Ja, aber ich muss ganz kurz noch einhaken. Also beim Hertha-Spiel war zumindest in der ersten Halbzeit, hat er quasi auch mit ziemlich feinen Pässen mit das Hertha-Pressing, wenn es dann mal gab, ausgehebelt. Also da war ich schon ganz angetan von seinem Fußspiel. So. Also vielleicht ist er einfach noch jung und noch nicht so stabil und kann aber eigentlich und kann es nicht unbedingt abrufen. So.
Ja, es ist halt auch einfach richtig unglücklich, dass er jetzt halt irgendwie, ich meine, er ist ja wirklich auch einfach als Perspektivspieler geholt worden, ne? Dass ja. er jetzt halt gerade derjenige ist, der hinten da Woche für Woche im Abstiegskampf die Kohlen aus dem Feuer holen muss.
Ja.
Ja. Aber die Szenen also, waren ja in der Verlängerung auch, die du vor allem ansprichst, oder?
Es gab da waren also vorher auch schon einige.
Die erste ja. habe ich in der 35. Minute stehen.
Ja. Also da sind...
Habe ich auch, ja. Carsten mal erklärt, schlecht.
Fast Patzer Kastenmeier steht hier noch in der Verlängerung direkt, genau. Ja. Also es sind tatsächlich einige Unsicherheiten dabei gewesen. Auf der anderen Seite hat er auch ein paar Sachen ganz gut pariert. Licht und Schatten, so wie bei Ofori auch, würde ich sagen. Sind halt beides so Spieler, wo ich halt sage, wenn die ein Jahr zweite Liga spielen, dann sind die genau bereit für das, was sie jetzt, wo man sie jetzt vielleicht gerade reinwirft. So. Hm. Ja.
Ich habe das ja nur am Ticker verfolgt, also sowohl das 1-1 als dann auch die Verlängerung größtenteils. Danach kam ja nicht mehr viel, ne? Nach dem 1-1 in der Verlängerung, ja. Das war dann eher...
Also die ersten 5-6 Minuten liefen eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ich dachte ja eigentlich, die Fortuna drückt jetzt halt irgendwie noch eine halbe Stunde irgendwie auf den Siegtreffer und schafft es halt nicht. Aber so ein bisschen hatte man ja auch schon dann auch die Hoffnung, dass man halt mit diesem Treffer, den man da irgendwie in der Nachspielzeit noch gelandet hat, dass man dann vielleicht ja irgendwie auch Saarbrücken so ein bisschen gebrochen hat. Ne? Also wenn du halt wirklich ja dann irgendwie in der Nachspielzeit halt nach einer Standardsituation irgendwie das Tor macht, nachdem der Torwart halt die Vorarbeit leistet, der Kopf. Ja, viel besser kannst du ja irgendwie dann in der Situation irgendwie nicht malen. Und eigentlich ging dann die Verlängerung eigentlich auch genauso los. Also die ersten 5-6 Minuten war Fortuna eigentlich auch klar überlegen. Und dann ging das so auf einmal dahin. Und dann
gab es riesen Chancen auf der anderen Seite.
Ja, dann hat halt eigentlich Saarbrücken, vor allen Dingen mit Tim Golli, der einen Freischuss nach dem anderen
eine Ecke direkt an den Pfosten setzt er auch noch.
Genau, dann Kastenmeier fast noch eine Ecke reindreht. Das wäre dann vielleicht irgendwie der vierte fette Bock gewesen, wo halt Kastenmeier den Pfosten nicht besetzt und selber dann irgendwie, also den hätte er auf jeden Fall selber, hätte er halt diese Ecke halt, wenn die aufs Tor kommt, fängt er die auf jeden Fall nicht mehr.
Doppelchance von Fruis gab es noch, eine Riesenchance für den Jakobs und Saarbrücken. Also da ging es dann wirklich so, also ich sag mal, nach den ersten 5 Minuten, die Lue angesprochen hat, zu deiner Frage, Jan, war auf jeden Fall Saarbrücken dem 2-1 näher als Fortuna.
Das ist aber auch irgendwie was diese Mannschaft auszeichnet, ne? Also den Gegner im Spiel zu halten und nochmal...
Ich habe mir da noch aufgeschrieben, der Skripski, der irgendwann ja eingewechselt wurde, der war ja überhaupt nicht zu sehen.
Oh Gott, stimmt, ich erinnere mich
noch. Ja, das hat man dann irgendwann vergessen und dann kam er nochmal ins Kamerabild und dann habe ich mir nur aufgeschrieben, stimmt, der spielt ja auch noch mit.
Ja, bisher noch nicht so richtig präsent, der gute Mann, ne?
Nee.
Also Rösler scheint auch nicht so viel Bock auf ihn zu haben. Richtig viel spielt er nicht. Eigentlich hätte man ja auch drüber nachdenken können, Skripski für Zimmer zu bringen. Also wenn man quasi so einen Erik Tommy
auf rechts dann hat.
Ja. Aber...
Ja, ich meine, eine ganz spannende Variante, muss ich sagen. Es ist halt natürlich dann die Frage, ob du das machst, wenn du links auf der linken Wingback-Position halt Erik Tommy hast, ne? Weil du dann ja irgendwie zwei eher offensiv denkende Leute hast.
Ja, deshalb, also wenn dann gegen Saarbrücken, ich vermute in der Liga jetzt nicht mehr unbedingt.
Ja. Das vermute ich auch nicht.
Wollen wir das Spiel mal abschließen und...
Ich denke auch, es macht wahrscheinlich wirklich Sinn, jetzt hier mal abzubrechen, weil meine Aufzeichnungen enden halt dann auch hier in der 112. Minute und... war dann ja auch relativ schnell zu Ende danach.
Ich muss sagen, den ganzen Abend, es war ja auch schrecklich dann das Elfmeterschießen, weil man irgendwie zwischendrin gedacht hat, jetzt läuft's gut, so viele Elfmeter können ja gar nicht gehalten werden von dem gegnerischen Torhüter. Ich fand es halt, es hat das Ganze rund gemacht, dass ausgerechnet Zanka dann der überhaupt die 30 extra Minuten beschert hat, am Ende noch verschießt. Übrigens wären ja danach dann die Torhüter gegeneinander angetreten. Ja.
Okay. Was ich halt spannend finde, die Frage halt, weil ich habe ja dann nur mit euch geschrieben nach dem Spiel und dann ist ja die Frage so, woran liegt das denn? So, ist das einfach eine reine Kopfsache und können die eigentlich und kriegen es aber nicht gebacken? Oder muss man dann wirklich einfach jetzt denen dann doch eine gewisse Qualität absprechen, den Spielern, die da auf dem Platz stehen, wenn sie es einfach nicht geschissen kriegen, aus so einer Überlegenheit ausreichend Tore zu machen, um mal so ein Spiel zu gewinnen gegen Viertligisten und ja auch gegen die Bundesligisten. Also fehlt da einfach die Qualität.
Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden. Also absolut. Ich glaube halt, wenn da früh das 1-0 fällt, dann können die sich eine Portion Selbstbewusstsein holen, weil dann läuft vieles auch einfacher. Aber dann gehen die auch noch in Rückstand und dann werden sie komplett verunsichert und haben dann auch nicht, sag ich mal, genug Vertrauen in die eigenen Qualitäten und auch nicht genug Qualität, um da halt einfach bärenstark zurückzukommen. So, ich glaube, wenn dann da früh 1-0 in Führung geht, dann wird das so, auch kein 0-0-Spiel, aber dann wird das vielleicht ein 5-2 wie gegen Lautern. Ja, jetzt ist es anders gekommen und natürlich ist es teils Qualität und teils auch eine Selbstvertrauen-Kopfsache.
Ja, ich meine, die Frage können wir ja eigentlich auch in das nächste Spiel gegen Mainz.
Ja, ja. Ich
ging nahtlos
weiter. Ja, auch schwer, mir da irgendwie gerade irgendwie eine Meinung zu bilden, ob es halt irgendwie Qualität ist oder Mentalität oder ob der Spielverlauf irgendwie geholfen hätte, weil irgendwie gerade zeigt die Fortuna, ja, es ist eigentlich völlig egal, was dir angeboten wird.
Was passiert,
wird. Ja. Jede Woche wieder neue
Menge Angebot.
Du schaffst es so oder so halt einfach nicht Spiele zu gewinnen. Du findest einen Weg, nicht zu gewinnen. Fortuna, das ist ja mal wirklich was diese Woche halt irgendwie ganz ungemein auszeichnet. Ich fand auch ganz interessant, dass Rösler dann nach dem Spiel sagte, das war vielleicht die schwerste Erfahrung, seit der Trainer ist bei der Fortuna, wo ich mich auch fragte, ach, um Gottes Willen, was erlebt dieser Mann denn da? dass er das noch in irgendeine Konkurrenz stellen will. Mag halt irgendwie auch so ein bisschen daran liegen, dass vielleicht dann irgendwie als Trainer so diese historische Chance dann irgendwie mal ins Halbfinale vorzustoßen, nicht auf dem gleichen Level steht wie für mich als Fan des Vereins. Aber trotzdem fand ich die Aussage einigermaßen bemerkenswert. Und ihr?
Viele Spiele hat er ja noch nicht. Wenn er jetzt jahrelang hier Trainer wäre.
Von, ja, dann wüsste der, wovon er spricht. Ja.
Nee, aber ich meinte es jetzt, glaube ich, eigentlich eher andersrum, dass ich mir denke,
also ich nehme mich mal nicht so richtig halt jung.
Ich dachte halt einfach, also ich fand das absolut niederschmetternd, weil ich meine, es ist ja klar, natürlich hat man irgendwie auch ein bisschen damit gerechnet, dass man da ausscheiden kann, gerade weil man Fortuna Düsseldorf ist, so gerade weil man immer diese Probleme hat, solche Gegner irgendwie auseinanderzuspielen, aber es hat ja auch einen Grund, dass halt jetzt das allererste Mal überhaupt in der Geschichte des DFB-Pokals ein Viertligist im Halbfinale steht, weil halt spätestens im Viertelfinale dann halt irgendwie auch die höherklassigen Vereine irgendwann ihre Scheiße zusammenbekommen und es halt irgendwie schaffen, solche Gegner zu besiegen. Und ja, es tut mir leid, wenn ich da einfach auch so ein bisschen drauf gehofft habe, dass das passiert und ich halt zumindest mir am Ende irgendwie nicht möchte, dass man sich halt als Fortuna, wenn man morgens aufsteht halt und in den Spiegel guckt, halt sagen muss, so, jo, ich hab's halt selber verkackt. Wenn du jetzt im Halbfinale gegen Bayern gelost wirst, dann bist du halt gegen Bayern gelost, dann ist es halt eben so. Aber dass du jetzt da gegen den Viertligisten im Viertelfinale ausgeschieden bist, so, das, ja, das musst du halt als Fortuna Düsseldorf mit ins Grab nehmen. Das ist wahrscheinlich, ja, vielleicht ist das halt, also der Fußball wird ja sowieso irgendwie mit jedem Jahr irgendwie unschaubarer, so, also mal gucken, ob wie viel Spaß das in 10 Jahren noch macht. Ich weiß nicht, ob ich meine Fortuna nochmal in einem Pokal-Halbfinale sehen werde.
Na, wenn man auf die letzten Jahre guckt, ist es nicht so sehr wahrscheinlich.
Ja,
ja, das ist genau. Klar.
Und es wird ja in der Zukunft nicht wahrscheinlicher werden. So, und gerade wenn man halt dann nächstes Jahr vielleicht nicht mehr in der Bundesliga spielt, aber das sei mal dahingestellt. Aber also mich hat das wirklich mich hat das einfach hart getroffen, so sehr, dass mich halt irgendwie dann dieses Spiel gegen Mainz jetzt überhaupt gar nicht mehr so richtig, also nicht mehr so stark emotionalisieren konnte wie die Spiele davor.
Ja. Aber sprechen wir doch mal über das Mainz-Spiel.
Ja. Ja, also wollen wir wieder mit der Aufstellung anfangen oder einfach? Ja.
Die war ja ein bisschen anders. Also ja. Auf dem Papier erstmal dachte man nur, gar nicht. Doch schon, sah man schon, dass Tommy irgendwie anders spielen muss. Und es war dann eher ein 3-4-3 als so ein so sonst 3-5-2. Mit Suttner jetzt auf der Wingback-Position, Gieselmann als linker Innenverteidiger, Hoffmann natürlich wieder zurück. Botzek und Stöger in der Zentrale, Zimmermann wieder rechts. Und Berisha und Tommy eben mit so offensiven Rollen rund um Karaman im Halbraum. Interessante Aufstellung und wurde anfangs von Mainz gespiegelt, mehr oder weniger. Die haben ähnlich gespielt und relativ zeitnah umgestellt auf eine Viererkette. Ja. Was dafür spricht, und das, wie der das Spiel gesehen hat, der hat das auch gesehen, dass Mainz so seine argen Probleme hatte, mit dieser Fortuna umzugehen. Und ja.
Ja, auch nach der Umstellung noch.
Ja, die Frage ist halt, wie sehr das an der Aufstellung gelegen hat. Ja, ja. Weil die Umstellung hat ja dann bei Mainz anscheinend auch nicht viel bewirkt, aber ja, gut, logisch, dass man halt irgendwie, wenn man halt so dermaßen erdrückt wird am Anfang, dann halt irgendwie erstmal umstellt. Ja. Ja, so ein bisschen war ja, glaube ich, das System, was Fortuna da gespielt hat, das, was die halt auch schon in der zweiten Halbzeit gegen Saarbrücken gespielt haben. Nach der Reinnahme von Karaman für Botzek hat man ja auch irgendwie auf so eine Art 3-4-3 irgendwie umgestellt. Ja, was dachtet ihr denn dazu, dass jetzt Ruben Hennings das erste Mal auf der Bank saß?
Ja, macht halt in dem System so Sinn, ne? Also, dass der nicht über den Flügel quasi kommt, ist natürlich einigermaßen offensichtlich. Und Karaman stellt sich mittlerweile momentan selber auf.
Ja, das war auch so ein bisschen mein Gedanke. Also, weil ja auch einfach, ja, Ruben Hennings ist halt wirklich einfach, ich kann es halt wieder, ich glaube, ich sage es jetzt mittlerweile fast jede Woche, Ruben Hennings ist halt einfach wieder der Ruben Hennings.
Der Ruben Hennings.
Der Ruben Hennings, der halt sein ganzes Leben lang gewesen ist. Von einem Dreivierteljahr. Und ja, da ist halt einfach im Augenblick Karaman viel stärker. Und ja, an wen ich noch so ein bisschen denken musste, war an David Kuchniewski, der auch, glaube ich, in dem System, genauso wie in dem System, was ja auch davor gespielt wurde, relativ gut reingepasst hätte. Also ich glaube, sowohl für Tommy als auch für Berisha ist es nicht unbedingt die Idealposition, halt auf so einer Halbstürmerposition halt irgendwie anzugreifen, oder?
Ja, was ich halt finde, bei Tommy eigentlich oft daran liegt, dass er dann zu oft in so Abschlusssituationen ist und auch wenn er natürlich jetzt in der letzten Zeit getroffen hat und so, aber ich sehe doch immer noch lieber andere Spieler abschließen, so aus so einer Stürmerposition. Also ich fand es schon besser, wenn er weiter über den Flügel kam und dann eben noch abspielen konnte und so.
Ja, ich muss sagen, dass ich das auch, dass mich das extrem gestört hat, dass man Tommy nach vorne gezogen hat, um dann halt irgendwie noch, um dann halt Gieselmann irgendwie in die Aufstellung zu bekommen, indem man dann den Suttner vorgeschoben hat. Also war mir wirklich dann auch mein erster Gedanke. Ich meine, man hat halt irgendwie drei Linksverteidiger im Kader, von denen eigentlich keiner wirklich das Erstliga-Format hat. Ob man dann jetzt irgendwie damit Gewalt versuchen muss, halt unbedingt zwei in der Aufstellung zu pressen, hat mich wirklich, wirklich gewundert. Ja, aber man kann ja letztendlich dann ja auch größer da keinen großen Vorwurf machen, weil es halt ja absolut funktioniert.
Ganz genau.
Ja.
Aber Süttner haben eine gute Leistung. Ja, aber wobei, ich meine, du kannst halt sagen, ja. wen hast du, wenn du halt sagst, es ist eine Systemaufstellung, also der glaubt halt mit diesem System, was bei Mainz erreichen zu können, wen willst du statt Tommy da spielen lassen? Skripski keine Ahnung, der ist, glaube ich, eher so rechts mit zentraler Mensch, sonst hast du da niemanden.
Ja, ich würde jetzt mal wieder Ampoma oder Ofori.
Ja, Tech-Partei.
Einfach, weil ich mir immer bei den, ja.
Wenn man einfach noch hofft,
vielleicht quasi. Noch weniger, einfach weil der einfach, ja genau, weil man einfach, weil ich einfach immer noch hoffe, dumm genug bin.
Ja, aber das ist ja eine gute Frage. Ich meine, wenn das ist ja legitim, wenn du sagst, er entscheidet sich dann für Tommy und nimmt den aus seiner Position heraus, wo er eigentlich eine gute Leistung gebracht hat, müssten sich dann halt Ampoma und Tekpeta, die beide nicht im Kader waren, die denken sich wahrscheinlich auch ihr, also, ne? Das ist schon ein deutliches Zeichen.
Aber die Frage ist ja, wo man, also wenn man die Stärken von Tommy dann eher auf dem Außen, dass er nochmal in die Mitte geben kann, verortet. Ich sag mal, es waren ja glasklare Chancen da. Und ich sag mal, wenn diese glasklaren Chancen gemacht werden, dann, also ich finde, momentan ist halt einfach irgendwie, egal wie glasklar die Chancen sind und egal wer da steht, irgendwie hat man nach den zwei Tiefschlägen irgendwie die Einstellung wieder hinbekommen nach den zwei Tiefschlägen gegen Berlin und gegen Saarbrücken. Aber irgendwie hatte ich auch bei der ersten Halbzeit dann schon den Eindruck, irgendwie ist das auch jetzt ein Kopfproblem geworden. Also, dass man da von diesen ganzen Chancen in der ersten Halbzeit keinen rein macht, keine Ahnung, steht man sich momentan selber auch im Weg.
So. Und einen Gegner hat, der einfach gar nicht spielt.
Richtig,
also der da habe ich Scheiße. Nicht spielt. Also das war ja wirklich beeindruckend. Das war wirklich, hier macht ihr mal. Mhm. Und dann kriegen sie es halt nicht hin, wenn die wirklich so eingeladen werden.
Mhm. Und die hatten so Platz. Es war krass, wie viel Platz die Mainzer denen gelassen haben.
Unfassbar.
Also sowas hast du, also das.
Und ich meine, natürlich hält der Zentner da ab und an dann ganz gut, aber das sind auch keine Glanzparaden, die er da bringen muss. Ja? Also ich meine, einmal hat er den Kopf an der richtigen Stelle, das andere Mal wird er noch nicht mal zu einer Glanzparade dann herausgefordert. Also ich sehe da schon auf uns zukommen, dass man hoffentlich, immerhin hat man ja diese 1000 Chancen rausgespielt, aber ich glaube, dass man einfach viel zu viele Chancen braucht, um ein Tor zu machen, um in der jetzigen Situation und über den Rest der Saison gesehen wahrscheinlich dann die Klasse zu halten. Also da ist halt einfach in der Hinrunde, dadurch, dass Rufen Hennings einfach über seinen Verhältnissen gespielt hat, die Effektivität einfach höher gewesen. Ja. Und nur dadurch hat man überhaupt nach der Hinrunde diese erklägliche Punktzahl, die auch nicht viel war, zusammenbekommen. Und jetzt sieht man einfach, dass reihenweise die Qualität einfach fehlt und der Killerinstinkt, um die Dinger dann auch reinzumachen. Immerhin spielt man sich die Dinger raus, aber ich sehe da jetzt nicht, dass da irgendwie in den nächsten Wochen, wodurch da jetzt eine Effizienz reinkommen soll. Also ich meine, ein Tommy hat ja in den Spielen zuvor getroffen, regelmäßig, und trotzdem verballert er die Dinger. Also
die Werte, die die Fortuna hatte bei dem Spiel, das sind halt FC Bayern München Werte eigentlich. Ja. Ne? Also diese Passes per Defensive Action, also wie oft kann der Gegner sich in der Hälfte des Gegners den Pass zu spielen, also wie passiv ist man, wie hoch presst man. Das war er hatte in Mainz den gleichen Wert wie Augsburg gegen den FC Bayern. Also so, ne? Die letzten 20 Yards konnten die Fortuna sich 8 Pässe zuspielen, das ist absurd viel, und 20 Torschüsse. Da hatten die Fortuna letztes Mal 20 Torschüsse, gegen Saarbrücken halt, 36, aber davor waren das immer so um die 10, 11, 12, und da kann ich mir sagen, wenn man halt so wenig Abschlusssituationen hat, klar fallen dann weniger Tore, aber bei 20 Torschüssen und bei den schon beschriebenen und vielleicht bei den einen oder anderen noch im Kopf seienden Chancen von Suttner und Tommy in der ersten Halbzeit.
Ja, und auch diese Pässe, ich meine, wer sich da Pässe zuspielen durfte und wo, also ich meine,
Hoffmann auf Gieselmann im Mainzer Strafraum,
genau.
Habe ich mir an einer Stelle aufgeschrieben, wo ich halt gedacht habe, Alter.
Ja. Und da war ganz schön knapp die
Nummer, ja, ne? Genau, und im Strafraum und der Mainzer, ja, also wann werden wir das nochmal erleben?
Kam nicht noch der Pass von Eihahn auf Hoffmann? Ich habe jetzt leider meine Aufzeichnung nicht dabei, aber ich meine, es war sogar komplett eine Innenverteidigungsangriff. Ja.
Tja. Ja. Ich habe mir noch, also bevor wir in die zweite Halbzeit, letzte Woche hast du ja Valon Berisha nochmal aufgebracht als Thema, Moritz. Mhm.
Ja.
Und der ist halt auch nicht total groß aufgefallen wieder, gerade wenn man sich die anderen anguckt, die da neben ihm standen. Karaman haben wir ja schon eben genannt, eine super Leistung, Wahnsinn. Ja. Der hat 17 Zweikämpfe gewonnen, die meisten der Fortuna. Tommy hat einen Aktivposten, wie man so. Ich glaube, er hat Berisha ist so ein Spieler, da merkst du vielleicht erst, was er der Mannschaft gibt, wenn er nicht auf dem Platz steht.
Mhm.
Also der läuft viel, ja, der macht, glaube ich, viele Räume dicht, der bindet Spieler. Also es ist alles nicht, er könnte, ich würde auch sagen, da ist noch Luft nach oben, aber der ist unheimlich aktiv, in viele intensive Läufe, haut sich rein. Der ist halt, wenn du überlegst, wer bei der Alternative, ja, so Morales oder so, bringt er diesem Spiel schon auch mehr, ohne halt der Mensch zu sein, auf den man halt achtet und wo man sich denkt, wow, super, dass der jetzt da ist. Aber ich glaube, man merkt eben, wenn er nicht da ist, merkt man eben, was er leistet. Jede Woche.
Ja, und dann kommt irgendwie, glaube ich, mit dem ersten Torschuss von Mainz, da müssen ungefähr so 16-1 Torschüsse sein, fällt dann das 1-0 für Mainz. Würdet ihr sagen, da spielt man ja auf Abseits, dass das ein Fehler ist von Eihahn? Oder ich glaube, der müsste da rausrücken früher.
Dass er nicht rausgerückt ist. Hm.
Ich würde sagen, Quaison darf da gar nicht so durchlaufen.
Hm.
Dem musst du den Raum
zustellen. Begleitet quasi.
Ja, ja,
ja.
Hatte sowas von den Spielen in der Hinrunde gegen die Großen. Wenn dann stimmt. So ein Coutinho völlig unangetastet da vor dem 16er durch die Gegend läuft. Klar ist Quaison nicht Coutinho und so. Aber das war dann schon, also wie gesagt, bei diesem, ich hatte mich ja auch an dieses Saarbrücken-Tor erinnert gefühlt, dass man da irgendwie nicht den, klar, man hat halt die Angst vorm Foul, aber da kann man das gleiche Argument bringen, was Lou bei dem 1-0 gegen Saarbrücken genannt hat. Also Mainz hat einfach nichts gemacht bis dahin. Und dann kriegst du halt die gelbe Karte. Muss halt einfach mal umhauen. So.
Ja, stimmt.
Das ist halt, wie, glaube ich, auch einfach diese Saison so ein bisschen das, was halt Fortuna von so Mannschaften wie von mir aus Union Berlin unterscheidet, ne? Die halt einfach dann sofort in der im sich umdrehen quasi sofort das Bein stehen.
Hinlagern.
Und halt das Foul nehmen. So. Und dann passiert halt nichts. Und es ist ja auch einfach, ja, also das ist ja dann irgendwie auch wieder so ein bisschen der Mischwert aus fehlender Cleverness und fehlender Klasse.
Aber das dürfte doch überhaupt nicht relevant sein, dass Mainz einen fucking Angriff durchbringt, wenn Fortuna drückend überlegen, das muss
dann
doch
muss es eigentlich
sein.
Ja schon.
Dann steht es halt 4-1.
Ja, genau. Richtig.
So. Ja. Das ist doch das Problem. Also, ja, dass das dann einer da durchrutscht, ist natürlich totaler Scheiß, aber es war ein Angriff. Also, das ist natürlich großes Pech irgendwie, dass das wirklich klappt. Aber ich fand, in dem Spiel war nicht diese eine Szene, die dann absurderweise zum Tor führt, war nicht das Entscheidende. So. Ist halt scheiße gelaufen. Ja, muss man vielleicht das Foul ziehen und so. Das ist schon richtig. Aber es darf gar nicht 0-0 stehen. Das ist das Problem.
Ja, na klar. Es gab ja auch vorher nochmal eine Chance von Tommy, obwohl ich würde sagen würde, die zweite Halbzeit war schon ein bisschen gemächlicher als die erste.
Ja.
Also auch so diese Großchance von Tommy war da nicht mehr so. Sie waren halt immer noch besser und Mainz war immer noch sehr passiv. Aber gut, man kann auch jetzt vielleicht nicht sagen, dass man da 90 Minuten durchziehen kann. Und Mainz hat irgendwie die Mitte auch besser zugekriegt dann als noch in der ersten Halbzeit. Und was man noch erwähnen muss, von wegen keine Tore zu machen. Ich weiß ja nicht, was waren das eigentlich für Standards? Diese Standards, diese Ecken und Freistöße, die waren alle, die waren nicht mal nicht alle gut, die waren alle scheiße.
So schlecht, ja, das stimmt. Wahnsinn. Da möchte ich auch noch ganz kurz eine Sache sagen. Es hat auch irgendwann Suttner so einen Freistoß aus dem Halbfeld irgendwie versucht, direkt zu verwandeln oder so. Da muss ich sagen, über den habe ich mich, also was heißt, ich habe mich über ihn geärgert? Eigentlich nicht, aber doch dann auch teilweise über seine Aufstellung, weil er halt nach vorne einfach, also Offensivpower hat er nicht. Und das heißt, man hatte eigentlich meiner Meinung nach so über den Flügel immer nur die rechte Seite zur Verfügung. Auch wenn das ja alles irgendwie geklappt hat, aber so über links die Angriffe kamen halt nicht. Also da musste halt erstmal der Ball fast ganz in die Spitze zu Tommy kommen, weil die linke Seite eine defensive Seite war. Und ja, wollte ich nur noch kurz, war irgendwie auch eine Aufzeichnung von mir. Das hat mich irgendwie gestört, weil du dann nur über rechts wirklich versucht hast, durchzubrechen und so. Hat halt gegen Mainz geklappt, aber Mainz hat halt auch nicht Fußball gespielt.
Ja, dann kam noch eine dicke Chance. Also es wurde auf jeden Fall weniger, ne? Das ist klar. Aber die erste Halbzeit war ja auch einfach krass. Also ich meine, das war, glaube ich, 14-0 Torschüsse. Also das wurde natürlich weniger. Und ich meine, ist ja auch klar, dass irgendwie Mainz nicht so weiterspielen konnte wie in der ersten Halbzeit. Aber man hatte trotzdem ja noch dicke Dinger. Also in der kurz bevor man dann in Überzahl ist, läuft man da im Prinzip 2-1 und den Torwart nochmal allein Richtung Mainzer Tor. Das ist der Berisha. In der Mitte steht der Tommy noch. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass er da zu lange überlegt, schieße ich jetzt selber oder lege ich nochmal rüber oder schieße ich jetzt selber und lege ich nochmal rüber und am Ende hat der Torwart den halt. Wenn er den aber ungünstiger da abwehrt, dann landet er genau vor den Füßen von Tommy. Also ich meine, im Moment sehr viel Unvermögen, aber es ist auch einfach mal nicht dann irgendein glückliches Ding, was man macht. So, ne?
Das stimmt auch. Ja, bis auf dann das 1-1.
Genau. Ist das schon ein bisschen glücklich?
Ja, ja, das ist schon.
Aber ich meine, also da war ja lang Handball vorher, ne? Und dann kommt dieser Ball dann endlich mal rein. Karaman kann dann abstauben. Und dann, ich glaube, dann haben wir alle so ein bisschen was Ähnliches gedacht. Warum laufen die da jetzt vor der Kurve rum und lassen sich da feiern, statt diesen Ball aus dem Tor zu holen und zu sagen: 2-1. Scheiß auf dieses 1-1, wir gehen jetzt hier auf diesen Sieg, wir müssen jetzt hier gewinnen. Und ich weiß auch nicht genau, wie die Dynamik da zwischen Kurve und den Spielern war nicht da, aber danach hatte ich das Gefühl, okay, das war's. Das Spiel ist durch, mehr oder weniger, weil nicht aber diesen Punch genutzt haben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt selber über diese Woche, und dass das eine der schwärzesten in der jüngeren Vergangenheit für uns war als Fortuna-Fans, geredet. Und ich meine, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen sagen, das Ganze nochmal potenziert war es mit Sicherheit auch für die Mannschaft. Und wenn du dann halt irgendwie nach 19-1 Torschüssen schon denkst, ey, fuck, ey, wir verlieren das hier wirklich mit 19-1 oder 19-2 Torschüssen. Und dann geht da doch noch einer rein, dass dann in dem Moment einfach doch nochmal was von dir abfällt und du nicht direkt an das 2-1 denkst, sondern erstmal, ey, fuck, ja, endlich ist jetzt hier mal wieder ein Tor gefallen. Und dann, finde ich, sollte das aber irgendjemanden schon auffallen und der muss dann direkt die gesamte Mannschaft da wegholen und sagen, ey, Leute, Ärmel hochkrempeln, irgendjemand muss es da auffallen. Dass aber der ein oder andere in die Kurve rennt und einfach sagt, ey, scheiße, jetzt ist hier wenigstens nochmal ein Tor gefallen und so. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber dass es allen so unterläuft, das kann ich nicht nachvollziehen. Das stimmt schon.
Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, irgendwie, uns ging es ja irgendwie allen relativ ähnlich und unser Chat ist da ja irgendwie wirklich auch irgendwie kurz eskaliert.
Übergeschäumt.
Weil du wirklich einfach
Dietmann-esk
quasi. Ich hatte die 2 Sekunden nach dem Tor für die Fortuna eigentlich am liebsten mein Laptop einmal hier komplett durchs Café pfeffern will. Aber ja, also für mich war es auf jeden Fall irgendwie der Moment, wo ich mich, glaube ich, endgültig mit dem Abstieg irgendwie okay, diese Mannschaft, die willst halt einfach nicht so, die haben keinen Blick, die haben keinen Willen,
Wir haben Mega-Willen.
Also, das verstehe ich eben nicht und ich weiß auch nicht so genau. Ich suche gerade, was ich da dann darauf geschrieben habe. Aber letztlich, ihr seid da sehr eskaliert, muss ich schon mal sagen. Ich habe da was Beschwichtigendes direkt
Okay.
reingeschrieben, weil ich halt genau das, was ich eben gesagt habe, dass ich es ein bisschen menschlich auch finde,
Ja,
da in
das
dem
stimmt, ja.
Moment, ich meine, klar, das sind Profis und was weiß ich, aber naja.
Ja. Naja, generell ist die Fortuna ja sehr am Menscheln gerade, oder?
Ja,
Also sehr, sehr menschlich, der Druck und so, ja.
ich würde jetzt auch mal, also Lou, ein bisschen wieder, also in dem Moment war ich, habe ich auch gedacht, Leute, Ball aus dem Tor und weiter geht's. Aber Tim hat schon recht und man muss auch sagen, also nach dem 3-3 und nach dem Elfmeterschießen Niederlage gegen
Ja,
Saarbrücken,
haben sie immerhin
die sind halt
nochmal.
rausgekommen und klar, war Mainz nicht gut, aber die haben
Ein warmes
einfach,
Spiel gemacht,
die
ja.
haben ein gutes Spiel gemacht und sind halt reingegangen, haben sich reingehauen und so. Ich finde nicht, dass man denen da, also eine Charakterschwäche oder so, die haben halt einfach gewisse Defizite im Spielerischen, aber das finde ich, kann man ihnen nicht, also
Ja.
die wollen und hauen sich rein und da kann man ihnen nichts vorwerfen. Das Einzige, was man
Nee,
ihnen vorwerfen
es
kann,
geht mir auch
ist,
nicht darum.
ja, Blue.
Ja, also ich will ihnen auch gar nicht vorwerfen, dass sie nicht kämpfen, weil das ist ja was, was die Fortuna ja wirklich auch jedes Spiel ja irgendwie auf den Platz bringt. So, also es gab so richtig lethargische Leistungen, die gab es das letzte Mal irgendwie zum Ende der Hinrunde. Was aber natürlich irgendwie auch, also finde ich auch oft sehr, sehr schwierig, wenn man dann da irgendwie eine Charakterfrage stellt, weil das ja einfach allen Mannschaften passiert, so, ne? Dass wenn einfach irgendwie ein Trainer vielleicht eine Mannschaft nicht mehr erreicht und du in so einen Negativstrudel bekommst, dass du dann einfach nicht mehr in der Lage bist, deine 100% abzurufen, auch wenn du es unbedingt willst. Aber dass du halt einfach, ja, trotzdem einfach nicht in der Lage bist, halt irgendwie in Drucksituationen halt irgendwie adäquat zu handeln, das zeichnet die Mannschaft ja irgendwie schon aus. Also ich meine, ja, jede Woche ist da ja wieder irgendwie ein neues Fallbeispiel, über das man irgendwie reden kann. Am Anfang der Saison hat man irgendwie, ich glaube, irgendwie waren es 5 oder 6 Spiele hintereinander, wo man 1-0 geführt hat und jeweils noch verloren hat oder einmal, glaube ich, auch noch unentschieden gespielt hat. Aber hat man da einfach eine absurde Folge von Niederlagen nach Führung irgendwie eingefahren. Und
Ja.
ja, und jetzt die Rückrunde, das ist ja eigentlich mehr oder weniger Slapstick, was da passiert ist. Ne? Das 0-3, dieses späte 1-1, was du dir gegen Frankfurt fängst, obwohl du dieses Spiel gewinnen musst. Das 3 gegen Berlin, das man sich sicherlich noch länger
Ja,
erinnern wird. Dann hast du
gegen
dieses
Wolfsburg ja
Saarbrücken-Spiel,
genauso.
wo du halt
Ja.
diese unglaublich historische Chance halt irgendwie liegen lässt, wo ich echt gespannt bin, wann ich da mal nicht mehr wieder drüber nachdenken werde als Fortuna-Fan. Und ja, und dann jetzt halt dieses Spiel gegen Mainz. Also das Spiel kann ich mich auch, ja doch, kann ich mich wohl an eins der Fortuna erinnern. Erinnert euch noch an ein Spiel irgendwie vor über 10 Jahren bestimmt mal in der Liga gegen Dresden. Das war irgendwie relativ ähnlich. Da hat man irgendwie auch 90 Minuten lang auf ein Tor gespielt, irgendwann einen Gegentreffer bekommen, dann in der 90. plus 5,
94.
also die halt den Ausgleich, das ganze Stadion rastet aus und ich war so sauer, dass ich mich halt überhaupt nicht freuen konnte. Ich war so sauer, das war klar. Das
Ja,
war auch klar.
ja, ja.
Da war,
Ich
glaube
kann
ich, aber auch
mich
alle zusammen im Stadion.
auch vor allem daran erinnern, weil der Kommentar von Olli Bendt, den wir in unserem Podcast ja noch gar nicht so häufig angesprochen haben, aber den ich ja echt sehr mag, der ist ja legendär. Von diesem 1:1. Ich weiß nicht, ob er euch
Habe ich jetzt nicht parat
erinnert.
gerade, nee.
Also, der sagt so im Sinne so erstmal, ja, 1:1 und so, freut sich halt auch wie das Stadion. Und dann sagt er halt, Mann, ist das verdient, hätte ich mich heute geärgert. Und diese scheiß Dresdner das irgendwie nach Hause gebracht. Und dann platzt es so richtig aus ihm raus. Aber trotzdem, ich habe gerade noch mal in dem Chat nachgeguckt, ihr seid da alle so ein bisschen mit diesem, ja, mit dem Jubeln nicht zufrieden gewesen und dann Jan, dass sie nicht konsequent weiter auf den 23. oder 24. Torschuss spielen. Also ich denke halt, es ist wirklich kein Einstellungsproblem und es ist einfach ein Qualitätsproblem.
Es gab ja dann sogar nochmal in der 94. Ja. Minute eine denkwürdige Szene.
Oh. Die das Spiel prägnant zusammenfasst. Muss
man ja, sagen. Ja, genau. Auf das jeden war bei Fall. Twitter, kam bei Twitter so vor, so, das ist eigentlich, wie das Spiel gelaufen ist. So.
Ja. Der wankende Kelvin Ofori. Ja.
Ja. Ja, ist halt auch, wie gesagt, schließt sich so der Kreis zum Saarbrücken-Spiel. Das, was von ihm jetzt in der Phase verlangt wird, die wichtigen Dinger zu machen, das ist noch
das zu viel, kann er meinst nicht. Du,
ja. Ja, aber ich glaube, ich sag mal, unabhängig davon, dass ich ganz froh bin, bei einem Verein zu sein, der nicht solche Monstergehälter, ein Fan eines Vereins zu sein, der nicht solche Monstergehälter stemmt, aber ich am Ende des Spiels habe ich mir schon gedacht, wie dieses Spiel mit einem Robert Lewandowski in der Mitte wohl ausgegangen wäre. Okay. Ja.
Ja.
Guck, ich denke, wir sollten jetzt mal vorausschauen.
Dann würde ich mich mit dem C-Wort,
glaube ich, nicht mehr vorbei.
Nee, dann würde ich mich jetzt mit einem Grußwort hier verabschieden. Also, oder wollt ihr noch kurz? Ich muss nämlich jetzt los. Ich möchte sagen, dass ich wirklich sehr angepisst bin, dass jetzt doch mittlerweile dieser Scheiß-Virus auch meine Freizeitgestaltung beeinträchtigt und ich sehr wahrscheinlich nicht das Spiel sehen können werde in der Form, in der ich es gerne tun würde. Ich bin also sauer und enttäuscht und noch mein Tipp, vor leeren Rängen verliert die Fortuna das Spiel 0-2 gegen den SC Paderborn.
Okay, ist notiert. Ja.
Danke. Ich wünsche euch noch eine schöne Runde und bis bald.
Ja, also, wir sprechen dann nächste Woche oder halt nächste Saison.
Ja, genau. Vielleicht gibt es ja. Ah, genau. Also darauf hoffe ich ja noch ein bisschen, dass jetzt einfach der Spielbetrieb eingestellt wird und diese ganze Saison annulliert wird.
Und dann
kommen wir, glaube ich, gleich noch.
Die Liga auf 21 Teams aufgestockt wird oder was?
Die DEL hat eben verkündet, dass die Eishockey-Saison
abgesagt ist. Ja, siehst du.
Ja, okay. Ja, also ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich glaube, wir kommen jetzt nicht drum herum, darüber erst zu sprechen, bevor wir über das Sport sprechen.
Ah ja, und du, Lu, bist ja safe, habe ich gehört, weil ab 27 Grad aufwärts überlebt der Virus nicht. Also, ich glaube,
ist das so?
Das, nee, das habe ich schon in diversen Sachen gelesen, die darüber sprechen, warum das bisher noch nicht in Nicaragua angekommen ist. Das ist zumindest da. Naja, okay, Leute, ich pack's mal.
In den Nachbarstaaten ist es auf jeden Fall angekommen.
Ja, das ist auch
aber das ist auch kälter. Das ist ja auch kälter.
Ja, genau.
Macht's gut, Leute.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ja, Corona.
Ja, also ich glaube, mit dieser DEL-Entscheidung jetzt einfach die Playoffs abzusagen und keine Meisterschaft auszutragen, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine relativ wegweisende. Die Sache, warum es der DEL natürlich irgendwie ein bisschen leichter fällt und man da jetzt, glaube ich, nicht direkt von der DEL irgendwie auf die Bundesliga schließen kann, ist ja so ein bisschen, dass es da keine Auf- und Abstiegsregelungen gibt. Ne?
Ja. Ja, und die haben halt... Und es ist auch ein bisschen too big to fail, der Fußball. Also die DEL, da sind ja die Einnahmen über die Spiele total wichtig.
Und auch für Stichwort Systemrelevanz und so weiter.
Ja, ja.
Also der Fußball generell hat ja eine unglaublich wichtige tragende Rolle irgendwie dabei, die Bevölkerung bei Laune zu halten, was man ja irgendwie auch gerade relativ gut in der Berichterstattung, in der medialen irgendwie sieht, dass auch einfach generell immer, wenn es darum geht, Gesundheitsminister empfiehlt, Großveranstaltungen abzusagen, es geht immer um Fußball, ne? Es ist immer ein Bild vom Fußball dabei, egal um was es geht.
Gerade. Ja, das sind die größten Veranstaltungen. Ne?
Ja.
Ja, wenn man sich einfach überlegt, wie viele Menschen einfach pro Wochenende zu irgendeinem Fußballspiel gehen, was den Rahmen, sagen wir mal, man zählt alle zusammen, alle Fußballveranstaltungen über 1000, weil das ist ja so diese magische Grenze, die irgendwie, glaube ich, die Schweiz mal willkürlich gesetzt hat und an der man sich irgendwie orientiert. Die haben das als erstes gemacht mit den ab 1000 lassen wir die ausfallen, die Veranstaltungen. Und wenn man jetzt alle Fußballspiele pro Wochenende in Deutschland, wo mehr als 1000 Zuschauer hinkommen, zusammenrechnet, boah, da kommt schon echt was zusammen. Ne?
Ja. Ich finde ja, also es gibt viele gute Argumente dafür, das halt sein zu lassen. Was mich halt nervt, und ich glaube, das nervt sehr viele, ist diese Uneinheitlichkeit. Also, dass die DFL nicht sagt, okay, wir verzichten darauf, vor Publikum zu spielen. Und es gibt jetzt, wir werden halt versuchen, diese Saison weiterzuführen von mir aus. Aber halt bei gleichen Rahmenbedingungen, bei allen ist es so, es wird vor leeren Stadien gespielt. Und wenn dann halt Union Berlin gegen FC Bayern München ausverkauftes Haus hat, ist das schon sehr absurd.
Und das ist halt absolut lächerlich und trifft natürlich irgendwie auch so ein bisschen absolut im Kern, das, wofür die DFL halt steht. So, ne? Also es ist halt echt einfach absolut grauenvoll, da jetzt halt nicht einfach eine vernünftige, einheitliche Entscheidung zu treffen. Da bin ich halt 100% bei dir. Und ich meine, es wird halt, ich glaube, spätestens ab der nächsten Woche wird es sowieso dazu kommen, wenn der Spielbetrieb überhaupt aufrechterhalten wird. Weil ich glaube, ich habe gerade irgendwie persönlichen Kontakt nach Italien. Da ist ja irgendwie jetzt erstmal ein paar Wochen komplette Ausgangssperre und die Liga irgendwie erstmal überhaupt generell unterbrochen. Aber ich glaube ja irgendwie, dass sich halt einfach nur mit ein paar Wochen Verzögerung, gerade wenn ich es richtig verstehe, in Deutschland alles so entwickelt wie in Italien, von der von den Ansteckungen her und von der Mortalitätsrate. So, dann wird es auf Deutschland früher oder später halt auch zukommen und dann geht's.
Nee. Der Unterschied ist ziemlich erheblich. Also, wenn man sich diesen NDR-Podcast dazu anhört, ist es eben genau nicht so. Der Grund, warum so viele Menschen...
Sag da nochmal kurz einen Satz zu, was für ein Podcast ist das?
Ja, das ist vom NDR. Jeden Mittag gibt es da ein Gespräch mit dem Virologen von der Charité. Und der hat gestern zum Beispiel sehr deutlich gemacht, warum... Also, er hat halt gesagt, der Virus ist halt immer gleich. Der verhält sich immer gleich. Wenn es Unterschiede zwischen Ländern gibt oder Regionen, dann wegen lokalen Entscheidungen zum Beispiel. Und in Italien muss man das lange, da muss man lange Fälle quasi als normale Influenza-Grippefälle behandelt haben, während man in anderen Ländern relativ früh getestet hat und relativ früh zum Beispiel in Südkorea festgestellt hat, dass es eben dieser neuartige Coronavirus ist. Und das ist die Lehre quasi auch aus Italien. Das ist eben genau das, was in Deutschland verhindert werden soll und auch noch verhindert werden kann, weil der Zustand, in dem jetzt quasi Italien relativ schnell eskalieren musste in den Entscheidungen, erst die Lombardei dicht zu machen und dann das ganze Land, da ist Deutschland ja noch gar nicht. Und man versucht eben durch diese Entscheidungen jetzt, indem man das langsam runterfährt und eben nicht eskalierend runterfährt, die Auswirkungen für die Wirtschaft irgendwie möglichst gut zu halten, ja, dass halt gewisse Treffen noch stattfinden können, dass also bei wichtigen Wirtschaftsbereichen eben noch weiter gearbeitet werden kann. Da gehört jetzt der Fußball trotz des Geldes, das da umgesetzt wird, vielleicht noch nicht so systemrelevante Sachen. Und das ist eben, um diesen Prozess zu verlangsamen, dass es eben nicht dazu kommt, dass die Krankenhäuser an Überkapazitäten, also nicht mehr genug Kapazitäten haben, um die Kranken, vor allem ältere Menschen, versorgen zu können, weil man braucht ja bei der Lungenentzündung wohl auch Beatmungsmaschinen und so weiter und so fort. Und um das zu verhindern, dass eben die Krankenhäuser nicht an ihre Grenze oder darüber hinaus kommen, was halt die Mortalitätsrate steigert, wird das jetzt eben quasi Stück für Stück runtergefahren. In der Hoffnung, dass man das halt verlangsamt, die Ausbreitung, und eben innerhalb des Handelbaren für das Krankensystem Handelbaren behält.
Ja, aber in dem Fall, was du jetzt zusammengefasst hast, und ich verstehe auch genau die Idee, dass man halt sagt, irgendwie wir haben begrenzte Ressourcen und müssen deshalb gucken, dass es sich langsamer, dass also die Ausbreitungsgeschwindigkeit verlangsamt wird. Aber das ist doch genau die Argumentation, um sämtliche Großveranstaltungen ausfallen zu lassen oder ohne Zuschauer austragen zu lassen. Und das heißt, ich gehe stark davon aus, dass es zwei Szenarien gibt. Das erste Szenario ist, dass man wie bei der DEL das ausfallen lässt, sehr unwahrscheinlich. Zweites Szenario ist, vielleicht gibt es ein drittes, dass man sagt, bis zum Ende der Saison ohne Zuschauer, ab dann nächster Woche. Und drittes Szenario, dass man erstmal sagt, die nächsten 4 Spieltage oder so ohne Zuschauer und dann nochmal gucken.
Herr Bayern hat ja jetzt bis Karfreitag, also Mitte April, sämtliche Großveranstaltungen mit über 1.000. Das ist ja das Aberwitzige, quasi, dass die Bayern-Fans in der Stadt selber nicht mehr zu so einem Fußballspiel gehen können oder in Bayern, fahren sie nach Berlin, gehen da zum Fußball und kommen dann wieder zurück. Also das ist ja alles, das ist ja das Aberwitzige an dieser Uneinheitlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute frustriert so ein bisschen. Weil ansonsten, es gibt, klar, es ist halt ein Hobby und es ist halt eine Freizeit, die halt eingeschränkt wird, aber beim Fußball ist es vielleicht auch noch so, dass da halt eben stärkere Emotionalität hinterhängt und wenn ein Derby abgesagt wird, was einem wichtig ist und so, kann ich es auch verstehen, aber ja, ich würde es halt wahrscheinlich, wenn ich in der Entscheidungsträgerrolle wäre, auch so machen auf Länderebene, dass ich sage, ab 1.000 oder was weiß ich was, darf das nicht mehr stattfinden, um das eben zu verlangsamen.
Also was ja für die unterschiedlichen Handhabungen auch, glaube ich, verantwortlich ist, ist halt einfach, dass die Entscheidung letztendlich ja durch den Föderalismus, glaube ich, eigentlich den Ländern obliegt, richtig? Und in manchen Ländern tatsächlich ja die Landesväter oder Mütter das noch an die Städte und weitergereicht haben, was sie ja dürfen. Tatsächlich weiß ich auch gar nicht, ob dürfte da die DFL überhaupt ein Machtwort sprechen und für ganz Deutschland entscheiden? Hätte die überhaupt die Befugnisse? Da bin ich nicht so genau drin.
Warum sollten sie das nicht dürfen, wenn sie sagen, das ist ja den Ländern egal, wenn die sagen, das ist denen ja nur recht. Wenn die sagen, es gibt gar keine, es gibt keine Spiele, darum geht es ja, dann gibt es die halt
ja, nicht. Nein, ob die den Zuschauerausschluss entscheiden dürften, dass sie komplett sagen können, wir beenden an dieser Stelle die Saison, da bin ich mir auch sicher, dass sie das dürften. Aber ansonsten bin ich mir da nicht so sicher.
Also dass die Vereine quasi gegen den Willen der DFL dieses Spiel, das glaube ich nicht. Also das, wie soll das gehen? Ja, ich meine, gut, so ist es jetzt halt. Es ist die Frage, ob man nochmal ein Live-Spiel sehen kann im Stadion in dieser Saison. Das kann man nicht beantworten.
Ich will.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist halt schon mal. Ich glaube, für die Spieler. Ich meine, der nächste Punkt ist, wenn ein Spieler krank wird übrigens, ne, dann fliegt das ganze System denen ja um die Ohren. Dann wird die gesamte Mannschaft halt in Quarantäne gesetzt und wenn sie noch vorher gegen eine andere Mannschaft gespielt haben, die ja potenziell auch.
Weshalb ja. Du hast auch 2 Wochen Inkubationszeit.
Ja, genau.
Dann musst du ja sofort, also dann hast du ja sofort so einen Dominoeffekt. Wenn ein Spieler erkrankt ist, dann.
Ja, aber ich glaube, die Krankheit ist nur. Nee, ich will auch nichts Falsches sagen.
Ist halt immer noch, ja, also, aber ich würde.
Aber ganz kurz zur Erkrankung der Spieler.
Sprechen muss die komplette Saison.
Aber ganz kurz zur Erkrankung der Spieler, einen Satz nur. Auch darauf reagieren die Vereine ja jetzt schon. Heute ging ja auch nochmal über die App von Fortuna Düsseldorf, dass sämtliche Pressetermine und Kontakte zu Fans der Spieler jetzt abgesagt sind.
Ja, ist ja nachvollziehbar. Trotzdem kann es halt einfach sein, dass es halt sich halt jemand vor 2 Wochen angesteckt hat, ne? Oder vor 2 Tagen. Dann erfahren wir davon erst nächste Woche.
Ja, also ich finde es halt, also ich glaube, das ist, wenn das Spiel jetzt am Freitag vor leeren Rängen stattfindet, ich glaube, das ist halt total merkwürdig für diese Spieler, die halt, seitdem sie ja ein gewisses Alter hatten, einfach, also selbst in den U-Mannschaften, in einer normalen Profimannschaft, hast du ja ein paar Leute, die dann halt da rumstehen um Stankett und so weiter und so fort. Und das Wein ist deine Eltern. Aber jetzt gehen sie in ein Stadion, das leer ist, wo halt die einzigen, die sie beobachten, halt Journalisten sind und die Trainer und müssen da vor komplett leeren Rängen in einem großen Stadion Fußball spielen. Ich glaube, das ist erstmal für alle Beteiligten eine sehr eigenwillige Erfahrung.
Also selbst Oliver Fink und Adam Wozzeck werden sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, wie es ist, von einer fast leeren Arena gegen Paderborn zu spielen. Selbst die sind nicht lange genug dabei. Und ja, das denke ich halt auch. Und es ist natürlich schon irgendwie auch, ja, jetzt erstens bei dem Spiel und gerade weil Fortuna ja irgendwie auch noch zu den Vereinen gehört, die jetzt im letzten Saisonviertel halt mehr Heimspiele haben, wenn man mal davon ausgeht, dass die Saison so weitergeführt wird, ist es natürlich irgendwie auch schon echt ein starker Wettbewerbsnachteil, ne? Dass du halt einfach dann irgendwie deine Fans halt irgendwie nicht im Rücken hast, denke ich.
Ja, plus das Finanzielle, das natürlich auch noch dazu kommt, für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf ist es erheblich, die Einkommensausfälle, die man gegen Schalke hat, gegen Dortmund und auch gegen die anderen Mannschaften, das wird natürlich einem Verein, dessen Finanzen jetzt nicht auf Rosen gebettet sind, schon ein bisschen was mitgeben. Ist jetzt nicht systemgefährdend, glaube ich, aber ärgerlich ist es allemal.
Ja, sieht man ja ganz gut bei Union Berlin, ne, wo es ja anscheinend nicht möglich ist, dann mal irgendwie auf ein Heimspiel gegen Bayern auf die Zuschauereinnahmen zu verzichten.
Und wenn, würde man sie sich dann beim Land Berlin zurückholen wollen? Das ist ja die Aussage des Union Berlin-Geschäftsführers. Dass wenn das Land Berlin da auf die absurde Idee kommt, das zu unterbrechen, dann haben sie auch dafür zu bezahlen. Naja, gut.
Ja, Wahnsinn. Ich völlig gaga, die Aussage. Also, dass das anscheinend sogar wirklich irgendwie möglich ist, das ist ja wirklich dramatisch. Aber okay.
Hätte er gedacht, für sowas Versicherung
vielleicht
nicht für sowas.
Ja. Sollen wir den Bock vielleicht jetzt mal so ein bisschen in die Richtung auf das Sportliche lenken?
Ja, bitte.
Und dann vielleicht mal direkt zum Gegner kommen, zum SC Paderborn 07.
Ja, ich meine, die Spielweise ist bekannt. Die spielen ein gepflegtes Kurzpassspiel, relativ wenig lange Bälle hinten raus. Die Seite, über die sie präferiert spielen mit ihren schnellen Außenspielern, ist die Linke, nehmen auch den einen oder anderen Weitschuss mit, wie die Fortuna ja auch im Hinspiel leidlich erfahren durfte. Es sind aktuell 18. 4 Siege, 4 Unentschieden, 17 Niederlagen, 16 Punkte bei einem Torverhältnis von 30-54. Man kann sagen, dass sie durchaus auch intensiver pressen, als vielleicht andere Mannschaften machen, draufgehen, aber wenn man diese erste Pressing Reihe überspielt hat, dann ergeben sich eben auch Räume, die die Mannschaft gegen Paderborn in den letzten Spielen sehr gut genutzt haben. Die Paderborner haben nicht mehr viel punkten können. Sie spielen entweder in einem 4-4-2 oder in einem 4-3-3. Der Torwart ist nach wie vor Zingerle und die Verteidigungsreihe ist relativ konstant. Laurent Jahns, ich glaube, ein Neuzugang im Winter, spielt den Rechtsverteidiger. Die Innenverteidiger sind Christian Strohdiek und Sebastian Schonlau. Und das ist vielleicht das einzig Gute. Diejenigen, die sich extra eine Karte gekauft haben, um noch einmal Uwe Hünemeyer zu sehen, also auch mit Zuschauern, hätte man ihn wahrscheinlich nicht sehen können. Wer sich dafür interessiert, warum Uwe Hünemeyer nah an Gott ist, kann sich die Folge aus der Hinrunde nochmal anhören. Linksverteidiger, der sehr schnelle, aber auch nicht besonders wendige Jamilo Collins und im Mittelfeld die defensive Reihen sind Sebastian Basiliadis und Samuel Kari Fridjonsson, auch ein Neuzugang im Winter. Auch Klaus Jasula hat eine Hinrunde gespielt. Wenn man im 4-3-3 spielt, wird er eigentlich auch neben den beiden auflaufen. Linke Angriffsseite ist Christopher Antwi Ajay und der rechte Kai Pröger, der auch die meisten Vorlagen in der Mannschaft hat mit 6 Stück. Der Sturm wird relativ durchgewechselt. Wenn man 4-4-2 spielt, hat man eben nur 2 Optionen vorne. Dennis Rebeni oder Sven Michel haben da gespielt. Aber auch Strelly Mamba, der mit 5 Toren nach wie vor der beste Torschütze der Paderborner ist, der ebenfalls Neuzugang im Winter, Dennis Rebeni, hat aber auch schon 4, seitdem er zur Mannschaft gestoßen ist, gemacht. Also er ist vielleicht derjenige, auf dem am meisten gebaut wird. Ja, ich glaube, da ist das zu erwarten, was man von Paderborn kennt. Man muss gewinnen. Die Wochen der Wahrheit, die wir vor ein paar Wochen ausgerufen haben, oder nicht die einzigen, die sie ausgerufen haben, die enden am 21.03. mit dem Spiel gegen Köln. Danach kommen eben Schalke, die ja gut ausschlagbar sind. Ja. Ja, könnte man vielleicht ausweiten auf Schalke. Dann hat man noch ein bisschen
Luft. Würde ich gerade absolut sagen. Also gerade Köln kann man doch eigentlich im Augenblick eher davon ausnehmen. Vielleicht sogar eine der formstärksten Mannschaften überhaupt gerade in der Liga.
Ach, Köln ist ein Derby. Da gelten andere. Aber wir sind jetzt beim Spiel gegen Paderborn. Über Köln können wir danach sprechen.
Ja, aber der Druck jetzt nochmal zu punkten ist eben erheblich, weil man, wie Lu das ja auch schon aufgezählt hatte, doch ärgerlich Punkte hat liegen lassen bisher. Und ja, eure Gedanken?
Ja, also ich meine, es ist halt einfach das Endspiel. Also man muss das gewinnen. Paderborn muss sowieso jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, wie die Teams das angehen. Aber ich glaube, Paderborn kennt ja nur den Weg nach vorne. Und ich finde es momentan super schwer, dieses Spiel auch zu tippen und auch zu überlegen, wie man denn spielen will, weil, wie ich eben beim Spiel gegen Mainz ja schon gesagt hatte, ich glaube, wenn man eine von diesen Chancen halt reindaddelt und ein bisschen befreiter aufspielt, geht das halt anders aus. Und momentan ist einfach so eine Blockade da. Ich glaube, man muss halt einfach gucken, wer ist am freisten im Kopf und die dann, wenn die einigermaßen in irgendein System reinpacken, und aufstellen. Und da kann ich jetzt von außen schwer drauf gucken und habe da jetzt irgendwie nicht so die präferierte Aufstellung gerade. Ich glaube halt einfach, dass Tommy auf jeden Fall wieder spielen wird. Der hat am ehesten noch regelmäßig getroffen in den letzten Wochen. Und ansonsten, Karaman stellt sich von selbst auf, wie der Lou schon gesagt hat. Und ansonsten wage ich da jetzt erstmal gar keine Prognose. Also Berisha vielleicht noch, auf jeden Fall, und Stöger. Aber wie insgesamt die Mannschaft aussehen wird, puh, schwer zu sagen.
Also ich habe ein bisschen Sorge, dass Berisha vielleicht wieder nicht spielen wird und dass Stöger halt irgendwie wieder, dass Rösler wieder einen ähnlichen Ansatz wählen wird, wie vielleicht gegen Saarbrücken und auch so ein bisschen wie gegen Mainz halt auch und halt irgendwie eher defensive Spiele halt irgendwie bringen wird.
Wie würdest du aufstellen?
Ich würde, glaube ich, eigentlich wieder so aufstellen wie in den Wochen davor. Also jetzt nicht so wie gegen Mainz mit dem 3-4-3, weil ich da irgendwie finde, dass dann halt um den zentralen Stürmer rum dann halt eigentlich zwei Positionen, die beiden anderen offensiven Positionen knapp dahinter, dass sich da halt einfach niemand so wirklich für aufdrängt. Aber wenn du stattdessen aber dann irgendwie mit zwei Spitzen vorne spielst, hast du Ruben Hennings, der vielleicht dann ja jetzt, wo ich dann doch ein bisschen darauf hoffe, dass der mal wieder, wo er jetzt mal eine Pause bekommen hat, auf jeden Fall nicht die ganzen 90 Minuten gespielt hat gegen Mainz, dass der mal vielleicht wieder ein bisschen frischer ist und dann Karaman daneben und dann halt wieder Stöger und Berisha ins Mittelfeld, dass du da ja, und einfach mehr Spieler hast, die einfach halt auf ihrer prädestinierten Position mehr oder weniger agieren können und du halt dann irgendwie auch nicht in diese Verlegenheit kommst, Gieselmann und Suttner aufzustellen, was ich wirklich sehr, sehr ungern sehe.
Ja, würde ich jetzt auch denken.
Ja. Aber ich habe dann trotzdem auch das Problem, dass ich dann trotzdem auch nicht so richtig weiß, ob ich jetzt gerne lieber mit Botzek spielen würde, ob ich dann lieber mit Sobotka spielen würde, der jetzt gegen Mainz in der kurzen Zeit, wo er auf dem Platz war, das erste Mal diese Saison mal etwas besser gefallen hat. Also irgendwie so von der Körpersprache her, der hat irgendwie, glaube ich, ein, zwei Mal richtig robust irgendwelche Zweikämpfe gewonnen, was ich von ihm echt diese Saison eigentlich noch nicht gesehen habe. Ja, vielleicht würde ich sogar Marcel Sobotka aufstellen dazu. Und ansonsten dann die ja, hinten die Dreierreihe relativ unangetastet lassen, Suttner da wieder reinstellen, wie, ja, wie in den Spielen zuvor halt auch, und Hoffmann und Eihan. Zimmermann stellt sich halt von selbst auf rechts. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja.
Ja. Gut. Was glaubt ihr, wie geht's aus?
Boah, also vor leeren Rängen finde ich das total. Also, ist ja halt so die Frage, wie groß ist diese Auswirkung, aber irgendwie glaube ich schon, dass es noch so einen Punch gibt, sich nochmal reinzuhauen und nochmal drauf zu gehen.
Wenn Zuschauer.
Ich glaube. Ja, genau, aber es sind ja nicht. Deswegen wird es irgendwie ein anderes Spiel. Ich sage, es wird ein 1-1 wieder.
Ausgleich in der 89. Minute von Paderborn.
Klar, Uwe Hünemeyer Kopfball.
Alles klar. Ja, ich glaube, es wird lange 1-1 stehen und in den letzten 10 Minuten fährt Paderborn einen tödlichen Konter zum 2-1.
Okay, dann muss ich jetzt mal hier gegen den Strom tippen, auch wenn ich es momentan noch nicht glauben kann, ich tippe auf ein 3-0 für Fortuna.
Nun gut. Man kann auch sagen, wir wollen, glaube ich, in der nächsten Folge schon auf den Kader gucken, auslaufende Verträge und so. Mal sehen.
Ja, finde ich ja, eigentlich auch Köln, ganz gut. Die Frage ist halt.
Köln steht halt dann vor der Tür, ne?
Ja.
Sollte man dann nächste Woche mal gucken.
Ich meine, vielleicht ergibt sich auch noch ganz andere Themen.
Richtig, genau. Vielleicht ergibt sich das Thema Abbruch der Bundesliga und keine Abstiegsgefahr mehr oder was weiß ich. Keine Ahnung.
Nun gut.
Ja, alles klar. Das schauen wir dann nächste Woche drauf. Können wir dann selbst bei Abbruch der Bundesliga-Saison können wir dann ja noch einen schönen Saisonabschluss-Podcast machen nächste Woche Montag. Oder wann auch immer. Freue ich mich auf jeden Fall
drauf. Immer schön die Hände waschen und in die Armbeuge husten.
Genau. Auf jeden Fall.
Okay.
Ja, alles klar, meine Lieben. Dann wünsche ich euch alles Gute und viel Gesundheit. Und
ja.
Ganz viel Spaß vor euren Fernsehgeräten die nächsten Tage und Wochen.
Ja.
Macht's gut, meine Lieben.
Jo.
Ciao,
tschüss.
Ciao.
Tschüss.